Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Glaube ist immer persönlich und äußert sich in Geschichten, in Lebensgeschichten. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Menschen vor Jahrtausenden gelebt haben oder ob sie heute leben, so wie Sie und ich. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir begleiten das Volk Israel auf seiner Reise. Sei es der Auszug aus Ägypten, der Aufenthalt am Berg Sinai oder den Aufbruch vom Berg Sinai und den Weg in das Land Kana. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind auf dieser Reise, dass Sie mitdenken, mitlesen, mitfiebern, mitfühlen und manchmal auch mitleiden. Und es gab sie durchaus, diese Momente in der Geschichte Israels, als wir mitleiden mussten oder mitgelitten haben, weil es einfach bergab ging. So auch in dieser Episode. Ich lade Sie ein, dass Sie mitlesen, 4. Mose, Kapitel 16 und dort ab Vers 1. Und Korach, der Sohn Jitzchas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Und sie erhoben sich gegen Mose. Mit 250 Männern von den Söhnen Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. 250 namhafte Männer. Fürsten der Gemeinde, nicht irgendwelche dahergelaufenen Typen. Ehrbare Söhne und Männer Israels kommen zusammen und sind gegen Mose. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen: Genug mit euch. Genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Und es ist so ein Moment des eigentlich Leidens, Mitempfindens und sich fragen, warum eigentlich schon wieder? Warum kann es nicht mal gut gehen? Warum nicht mal eine Erfolgsstory? Warum nicht etwas Positives? Wieso geht es nicht mal gut aus? Warum schon wieder ein Konflikt? Wenn man mal kurz zurückblickt, um wen geht es denn eigentlich hier? Korach, der Sohn Jitzchas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis. Also ein Levit, einer aus dem Stamm Levis. Einer eigentlich aus der erweiterten Familie von Mose. Und wenn wir gerade noch mal zurückblicken, und zwar im 4. Buch Mose, 4. Buch Mose, und dort erfahren wir im 3. Kapitel, dass die Leviten drei Sippen hatten. Ja? Die Sippe Gershom, die Sippe Kehat und die Sippe Merari. Also, Levi hat drei Söhne, aus diesen drei Söhnen stehen drei Familien, drei Großfamilien, drei Sippen und der Korach ist aus der Sippe vom Kehat. Wir wissen auch, dass von den Leviten die unterschiedlichen Sippen unterschiedliche Aufgaben hatten. Und die Aufgabe von den sogenannten Kehatitern, also von der Sippe vom Kehat, die hatten im Heiligtum oder am Heiligtum eine ganz besondere Aufgabe, einen ganz besonderen Dienst, nämlich sich um die Geräte des Heiligtums zu kümmern. 4. Mose, Kapitel 4, da wird auch über diese Aufgabe uns berichtet und vor allem auch, was sie zu tun haben, wenn das Lager aufbricht, wenn das Heiligtum zusammengepackt wird, reisefertig vorbereitet wird und dann eben mit dem Volk sich auf die Reise macht zu dem nächsten Lagerplatz. Und hier im Kapitel 4 wird uns erklärt, dass Aaron und seine Söhne, sie sind dafür verantwortlich, dass all die Geräte im Heiligtum, also die Lade des Zeugnisses, die Bundeslade, der Tisch der Schaubrote, der Leuchter für das Licht, der goldene Altar, die ganzen Geräte, der Altar vor dem Heiligtum, all das wird ja verpackt, reisefertig vorbereitet. Und das machen Aaron und seine Söhne, die Priester unter den Leviten. Und die drei Sippen haben dann unterschiedliche Aufgaben. Und die Sippe vom Kehat, hier steht es in 4. Mose, Kapitel 4, Vers 15. Und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Zudecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums beendet haben, dann sollen danach die Söhne Kehats kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht berühren und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehats vom Zelt der Begegnung zu tragen haben. Das war also ihre Aufgabe. Die anderen kümmerten sich dann um die Pfosten, um die Zeltdecken, um das Zelt an sich, war verteilt, sodass jeder weiß, was er zu tun hat. Auch die Lagerordnung an sich war aufgeteilt. In der Mitte des Lagers die Stiftshütte, im Norden die Sippe Merari, im Westen Gershom, im Süden Kehat und dann vor dem Eingang des Zeltes Mose und Aaron und dann die Kinder vom Aaron, die den Priesterdienst durchgeführt haben. Und wiederum dann um das Zelt der Begegnung und diese drei Sippen von den Söhnen Levis verteilt die 12 Stämme. Im Norden 3 Stämme, im Osten 3 Stämme, im Süden 3 Stämme und im Westen 3 Stämme. Und das finde ich das Interessante, woher nämlich diese 250 Männer kommen. Aus einer Gegend oder von einem Ort um das Lager herum, nämlich Korach, der Sohn Kehats, also im Süden ansässig, und mit ihm zusammen Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Und wer lagert sich im Süden? Kann man eins und eins zusammenzählen? Unter anderem der Stamm Ruben. Das heißt, im Süden, unter den Söhnen von Kehat und unter den Söhnen von Ruben entsteht so ein Aufruhr. 250 Männer versammeln sich, tun sich zusammen und sagen zu Mose und Aaron, es reicht. Genug mit euch. Wir haben genug. Denn der Herr ist doch in unserer Mitte. Wir alle sind doch heilig. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Wenn man noch weiter zurückgeht, und zwar in 2. Mose Kapitel 6. 2. Mose Kapitel 6, als Mose und Aaron von Gott berufen werden, um das Volk herauszuführen. 2. Mose Kapitel 6 und dort ab Vers 11, da wird nochmal so die Familie von Levi vorgestellt. Ab Vers 16. 2. Mose 6, ab Vers 16. Und dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern. Gershon, Kehat und Merari. Und dann werden die einzelnen Söhne vorgestellt und man merkt, dass Kehat oder dann auch Korach ein Cousin von Mose ist. Moses Familie, sein Cousin, mit anderen zusammen sagen, es reicht. Genug. Genug mit euch. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Und ich habe mich gewundert über diese Formulierung. Was heißt denn hier, Mose erhebt sich über die Versammlung des Herrn? Wer denn sonst? Mose ist doch der Leiter. Er ist doch berufen von Gott mit Aaron zusammen, um das Volk zu führen. Wieso soll er sich denn über das Volk erheben? Oder empfinden Sie es so? Ist das Ihre Sicht auf die Dinge? Als ich aber dann über das nachdachte oder nochmal nachlas, was kurz zuvor geschehen ist, nämlich als sie im Land Kanaan ankamen und dann den Mut nicht aufgebracht haben oder den Glauben nicht daran hatten, dass Gott sie in das Land führt, sondern rebelliert haben und gesagt haben, nee, Gott wird uns in dieses Land nicht führen. Als das passiert ist, haben sie unter anderem gesagt, und zwar in 4. Mose, Kapitel 14 ist es nachzulesen, und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Sie waren so unsicher über die Situation und waren so eingeschüchtert von dem Land und seinen Bewohnern, dass sie sagten, wir werden zurückkehren. aber nicht mit Mose und auch nicht mit Aaron, sondern mit einem neuen Leiter. Und offensichtlich haben sie diese Bewegung oder diese Wiedereinführung Gottes von Mose. Denn in Gottes Sicht war ja Mose nie nicht mehr der Leiter, aber aus der Sicht des Volkes. Aber dann vor den Augen des Volkes dann doch wieder Mose eingeführt. Offensichtlich sind sie diesen Schritt nicht mitgegangen und denken, warum erhebst du dich denn über die Versammlung des Herrn? Du bist nicht mehr unser Leiter, wir haben dich doch abgesetzt. Naja, eigentlich waren wir doch drauf und dran, dich zu steinigen. Darüber wird ja auch gesprochen, 4. Mose Kapitel 14, Vers 10. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Eigentlich waren wir doch fertig mit euch. Ihr wart erledigt. Warum tut ihr immer noch so, als wärt ihr die Leiter des Volkes? Genug mit euch. Vers 4. Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und er redete zu Korach und zu seiner ganzen Rotte und sagte, morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört, wer der Heilige ist, dass er ihn zu sich nahen lasse. Und wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so, wenn man versucht, sich in die Rolle von Mose hineinzubegeben, dann hat es dieser Mensch, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht leicht. Denn das Volk versteht nicht. Das Volk schafft nicht, sich darauf einzulassen. Das Volk kann sich nicht fallen lassen. Es kann nicht vertrauen. Immer wieder wendet sich das Volk gegen Mose und gegen Aaron. Ja, es geht ja sogar so weit, dass Miriam und Aaron, sie beide, 4. Mose Kapitel 12, die Episode können Sie nachlesen, wenn Sie nicht mit uns mitgelesen haben, sogar Miriam und Aaron wenden sich gegen Mose und rebellieren. Und jetzt wieder Familie, der Cousin, aber nicht alleine, sondern 250 namhafte Männer mit ihm. Die sagen, genug mit euch. Und dass dieser Mann so ruhig bleibt und nicht sagt, Kopf ab, weg mit euch, bringt sie um. Sondern scheinbar so die Ruhe weg hat und sagt, Gott wird es zeigen. Gott wird euch, wird uns alle erkennen lassen, wer ihm gehört, wer der Heilige ist, dass er ihn zu sich nahen lasse. Und wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Tut dies, sagt er, Mose, Vers 6, nehmt euch Feuerbecken, Korach und seine ganzen Rotte, und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Und es soll geschehen, der Mann, den der Herr erwählen wird, der sei der Heilige. Genug mit euch. Genug mit euch, ihr Söhne Levis. Zweimal steht jetzt so ein Genug im Raum. Sie sagen, genug mit euch, Mose und Aaron. Und Mose sagt, genug mit euch, ihr Söhne Levis. Ein waschechter Konflikt. Auf der einen Seite 250 Männer, die sagen, es reicht. Und auf der anderen Seite Mose und Aaron, die sagen, genug mit euch. Ihr seid das Problem. Gott wird es zeigen. Vers 8. Und Mose sprach zu Korach. Hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn ausübt und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen? Ich weiß jetzt nicht genau, ob Vers 8 eine unmittelbare Fortführung der Diskussion oder des Gesprächs zwischen Mose und Korach ist. Oder ob es eine Pause gibt und dann nach der Pause setzt Mose nochmal an oder geht nochmal auf ihn zu. Fast habe ich so das Gefühl. Erstmal redet er mit ihm und sagt, Gott wird entscheiden. Gott wird schon zeigen, wer der Heilige ist, wen er erwählt hat, wer sich ihm nahen darf. Und genug mit euch. Und dann gibt es eine Pause. Das Gespräch endet, aber das Gespräch wird nochmal neu aufgenommen und Mose erinnert Korach und seine Freunde, die Söhne Levis, daran, ihr seid doch schon etwas Besonderes. Ihr seid doch ausgesondert. Gott hat euch doch ausgesondert und dann fährt er fort und sagt, um euch zu sich nahen zu lassen. Das heißt, ihr seid doch schon nah bei Gott. Was wollt ihr denn? damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn ausübt und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen. Ihr seid schon ganz nah bei Gott. Wo wollt ihr denn noch hin? Was ist denn eure Absicht? Noch näher zu sein? Unzufrieden mit dem, wer ihr seid? Und Mose fährt fort in Vers 10, und ihr trachtet auch noch nach dem Priesteramt. Und da wird es eben ausgesprochen. Ihr seid nicht zufrieden mit dem, wer ihr seid. Ihr wollt noch mehr. Ihr seid doch schon an der Stiftshütte dran. Ihr tragt doch die Geräte. Ihr dient doch am Heiligtum. Aber er sagt, nee, wir wollen Priester sein. Wir wollen die Stellung von Aaron und von seinen Kindern. Darum seid ihr es, die sich zusammenrotten, du und deine ganzen Rotte gegen den Herrn, nicht gegen mich, nicht gegen euren Bruder Aaron, sondern gegen den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Und da merkt man, sie haben ein Problem mit ihrer Stellung. Sie sind unzufrieden mit dem, wer sie sind. Und das drücken sie darin aus, indem sie sich gegen Mose und gegen Aaron stellen und sagen, genug mit euch. Gott ist doch mit uns allen. Und außerdem haben wir euch doch eh schon abgesetzt. Wir anerkennen euch gar nicht mehr als Leiter des Volkes. Warum versucht ihr dann, diese Leitung durchzuführen? Vers 12, und Mose sandte hin, um Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu rufen. Aber sie sagten, wir kommen nicht hinauf. Ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfließt, heraufgeführt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, noch uns Äcker und Weinberge als Erbteil gegeben. Willst du diesen Leuten etwa die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Das ist ein schwerer Schlag. Wenn Sie die letzte Episode mitgelesen haben, von der Ankunft des Volkes vor dem Land Kanaan, das Entsenden der Kundschafter, ihre Rückkehr, das Gerücht, das sie verbreiten, dass das Land nicht einzunehmen ist, und wie viel Kraft Mose und Aaron und Kaleb und Josua aufgebracht haben, um das Volk umzustimmen, damit das Volk nicht umkippt, damit die Stimmung nicht umkippt, damit sie nicht den Glauben verlieren, sondern das Vertrauen in Gott haben, dass er sie in das Land bringen wird, das er ihnen versprochen hat. Diese ganze Kraft und diese Überzeugungsarbeit, die sie an den Tag gelegt haben, und es hat nichts gebracht. Das Volk wollte sie steinigen, wollte sie umbringen und selber nach Ägypten zurückkehren. Und Sie erinnern sich, als ich dann so die Frage gestellt habe, wie wird denn diese Geschichte später erzählt werden? Wird das Volk die Kraft aufbringen und die Ehrlichkeit haben, um zu sagen, wir sind nicht in das Land Kanaan hineingegangen, dieses Land, das von Milch und Honig überfließt, weil wir es nicht wollten, weil wir uns dagegen entschieden haben, weil wir den Glauben nicht hatten? Oder werden Sie sagen, Mose und Aaron, ihr seid schuld. Ihr habt uns etwas versprochen und ihr habt es uns nicht gegeben. Ihr habt es uns gezeigt, aber eingenommen haben wir das Land nicht. Und wer ist schuld? Nicht wir, sondern ihr seid schuld. Und jetzt bringt ihr uns zurück in die Wüste, damit wir dort sterben? Ganz oft im Leben stellt sich die Frage, wie wird eine Geschichte erzählt? Wie wird das, was geschehen ist, später, nach einem Tag, nach einem Monat oder nach einem Jahr oder nach 10 oder 20 Jahren erzählt? Wie erzähle ich denn meine eigene Geschichte? Wie erzählen Sie Ihre eigene Geschichte? Wie erzählen Sie das, was passiert bei Ihnen daheim, in der Familie, in der Arbeit, in der Schule, im Studium? Wie erzählen Sie das denn? Sind Sie ständig das Opfer? Und alle anderen die Täter? Liegt es immer an den anderen? Offensichtlich haben Datan und Abiram sich entschlossen, die Geschichte so zu erzählen, dass Mose daran schuld ist, dass sie nicht in das Land eingegangen sind und nicht sie selbst. Und sie sagen, genug, wir kommen nicht zu dir. Wer bist du? Du bist doch niemand. Du kannst uns doch nicht sagen, kommt. Und auch da ist wieder die Frage der Anerkennung der Leiterschaft von Mose. Für sie ist er nicht mehr ihr Leiter. Da wurde Mose sehr zornig. Wen wundert's? Wen wundert's, dass er zornig wird? Und sprach zu dem Herrn, wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Nicht einen einzigen Esel habe ich von ihnen genommen und keinen einzigen unter ihnen habe ich ein Leid angetan. Es ist schon Wahnsinn, was dieser Mann durchmachen muss mit dem Volk. Wie viel er für das Volk geopfert hat, wie oft er für das Volk eingetreten ist. Das Angebot Gottes, dass Gott das Volk verwirft und vernichtet. Und wie oft Mose sagt, nein, Herr, denk doch an das, wer du bist. Lass doch deine Macht sichtbar werden. Auch wieder Kapitel 14. In dieser Situation, als das Volk sich von Gott abwendet und sagt, wir glauben nicht, dass wir in das Land reingehen können. Da sagt Mose, 4. Mose 14, Vers 17, und nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst, der Herr ist langsam zum Zorn, groß an Gnade, der Schuld und Treuebuch vergibt. Gott, du bist doch gnädig, du bist barmherzig, du vergibst Schuld. Und Mose setzt sich für das Volk ein und dann hört er das. Dann hört er, du hast uns übervorteilt, du hast dich unrechtmäßig zum Leiter gemacht, über uns erhoben. Und nicht nur das, du bist schuld, dass wir nicht in dieses Land eingegangen sind. Also, dass Mose hier zornig wird, das ist für mich nicht nur verständlich, sondern ich hätte mich gewundert, wenn er nicht zornig gewesen wäre. Was mich eher wundert, ist, dass er die Ruhe hat, um nicht einfach diese Menschen auszulöschen, zu töten, zu sagen, weg mit euch, ihr seid nicht mehr Teil des Volkes. Aber mir scheint, dass er diese Kraft deswegen hat, weil er immer noch im Gespräch mit Gott ist. Er ist immer noch im Gespräch mit Gott und hat dadurch die Möglichkeit, von sich wegzublicken, von ihnen wegzublicken und dann Gott um Hilfe zu bitten. Zu sagen, Gott, kümmere dich darum. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Und Mose sagte zu Korach, du und deine ganze Rotte, ihr sollt morgen vor dem Herrn erscheinen. Du und sie und Aaron. Und nehmt jeder sein Feuerbecken und legt Räucherwerk darauf und bringt jeder sein Feuerbecken da vor dem Herrn. 250 Feuerbecken, du und Aaron, jeder sein Feuerbecken. Und sie nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer darauf und legten Räucherwerk darauf. Und sie traten hin an den Eingang des Zeltes der Begegnung, auch Mose und Aaron. Und Korach versammelte gegen sie die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Nicht nur Korach, nicht nur ein paar Männer, angesehene Männer und Fürsten, sondern jetzt wird die ganze Gemeinde aufgewiegelt, das ganze Volk wird aufgewiegelt gegen Mose und gegen Aaron. Und wir fühlen uns zurückversetzt in dem, was vor kurzem passiert ist, als auch das Volk gegen Mose und gegen Aaron war und sie dem Gerücht glaubten, dass wir nicht in das Land eintreten werden. Und als sie bereit waren, sie zu steinigen, das Volk war drauf und dran, Mose und Aaron zu steinigen. Und wieder braut sich das auf, wie so ein Gewitter. Wie so ein Gewitter, das immer dunkler und mächtiger und bedrohlicher wird. Und fast vermutet man, dass sie es jetzt schaffen werden. Jetzt werden sie umbringen. Jetzt werden sie nicht mehr gehalten werden. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Es mag so sein, dass wir das Gefühl haben, dass unser Leben oder das, was um uns herum passiert, sich so sehr zuspitzt, dass wir irgendwann zerschellen, zerbrechen, sterben. Aber Gott greift ein. Gott greift ein. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde, ich will sie in einem Augenblick vernichten. Und fast hätte man das Gefühl, dass Mose sagt, ja, jetzt reicht's, endlich. Schade, dass ich es nicht schon vorher gesagt habe. Schade, dass ich nicht schon vorher auf das Angebot eingegangen bin, dass es reicht. Gott, jetzt ist es soweit. Vernichte sie. Und sie fielen auf ihr Angesicht und sagten: Gott, du Gott des Lebensgeistes, allen Fleisches, ein einziger Mann sündigt und du willst der ganzen Gemeinde zürnen? So, Mose, setzt du dich erneut für dieses Volk ein? Woher diese Hingabe, frage ich mich, woher diese Liebe, diese Fürsorge oder diese Leidenschaft für dieses Volk, das dich doch eigentlich immer wieder an den Rande deine Kräfte bringt und dir dein Leben bereit ist zu nehmen. Und sie sagen: Gott, du Gott des Lebensgeistes, allen Fleisches, da ist es wieder. Gott ist ein Gott des Lebens. Gott ist derjenige, der Leben geschaffen hat. Gott ist derjenige, der Leben will. Und Mose sagt: Wir können doch jetzt nicht wegen Korach und einigen Männern die ganze Gemeinde töten. Das geht doch nicht. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Redet zur Gemeinde und sprich: Entfernt euch ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram. Sie sind immer noch nicht zu ihm gekommen. Er geht jetzt auf sie zu. Und ihm nach gingen die Ältesten Israels. Und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in all ihren Sünden. Jetzt wird getrennt. Jetzt wird deutlich, wer steht auf welcher Seite. Und sie entfernten sich ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Und Datan und Abiram traten heraus und standen am Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und ihren Söhnen und ihren kleinen Kindern, so als würden sie sagen: Hier stehen wir, wir weichen nicht. Wir sind Datan, wir sind Abiram, wir stehen zu dem, was wir sagen. Und ich werde erinnert an diese Sünde mit erhobener Hand. Wir sehen es gar nicht ein. Wir haben doch nichts falsch gemacht. Wir sind doch einfach unseren Weg gegangen. Und zu diesem Weg stehen wir auch. Wir werden nicht abrücken. Und zwar auch nicht unsere Frauen und auch nicht unsere Söhne und auch nicht unsere kleinen Kinder. Und Mose sagte: Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, um alle diese Taten zu tun, dass ich also nicht aus meinem Herzen gehandelt habe. Das ist immer noch die Frage beim Volk. Hat Mose etwa sie aus dem Land Ägypten herausgeführt und nicht Gott? War er einfach nur ein Verrückter, der sie jetzt in den Tod führt? Der Plan eines Menschen und nicht der Plan Gottes? Wenn diese sterben, wie alle Menschen sterben, und mit der Heimsuchung aller Menschen heimgesucht werden, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr ein Neues schafft und der Erdboden seinen Mund öffnet und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und sie lebendig in den Scheol hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Sie sind es, die in die Irre gegangen sind und nicht ich. Sie sind es, die den Tod bringen und nicht ich. Und vor allem das noch Wichtigere ist, ich habe nicht einfach aus mir heraus gehandelt, nicht einfach meine eigenen Pläne gemacht, sondern Gott weiß, der mich gesandt hat. In seinem Namen habe ich gehandelt. Oder noch besser formuliert, er hat gehandelt. Er hat das Volk befreit und nicht ich. Und es geschah. Und wenn Sie Glaubensgeschichten schon lange mitverfolgt haben oder schon seit lange mitlesen, dann wissen Sie, dass wir manchmal an genau den spannendsten Punkten stehen bleiben. Und es geschah. Und was geschehen ist, in der nächsten Glauben-Geschichten-Folge. Ich freue mich, dass Sie dran geblieben sind, denn diese Glauben-Geschichten-Episode ist etwas Besonderes. Wir feiern ein großes Jubiläum, 100 Glauben-Geschichten-Folgen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und mitlesen und mitfiebern. Falls Sie eine der 100 Folgen verpasst haben sollten, kein Problem. In der Hauptchannel-Mediathek können Sie jede einzelne Folge anschauen. Aber jetzt ist es Zeit zu feiern. Und zwar nicht alleine, sondern mit meinen Kollegen, mit Jörg, mit Thomas und mit Manu. Denn alleine lässt sich doch nicht feiern. Dankeschön, dass Sie mit dabei sind. freue mich auf Sie, aber jetzt ist auch Zeit, dass Manu sich mit an den Tisch setzt. Also Kamera aus, bis zum nächsten Mal hier auf dem Hope Channel.